Hello, hello, hello. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tea with Turtlenecks. Auf der anderen Seite der Leitung darf ich begrüßen den wunderbaren Enrico.
Grüß Gott und Jessas, Freunde. Hier ist Enrico auf der anderen Seite, der gerade diese tolle Einleitung gemacht hat, der wundervolle Tobias. Ich glaube, es ist selbsterklärend, wir haben uns entschieden, dass wir unser Intro jetzt kurz halten mit unseren Vorstellungsgeschichten, wo es uns gibt, was wir sind, wer wir sind, weil, das kann man jetzt nachlesen, Vita, in unserer Vita und in den letzten Folgen nachhören. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, oder Tobi?
Ja, ganz genau. Was hast du heute für einen leckeren Tee, mein Freund?
Genau, deswegen passend zum Titel Tea with Turtlenecks. Mein Tee ist heute, und ich habe endlich wieder einen Tee, vorher war es immer der gute alte Miso-Wassertee. Ich habe mir wieder einen...
Warum nennst du eigentlich Miso-Tee? Das habe ich mir die ganze Zeit gefragt. Warum heißt der bei dir Miso-Tee?
Na, Miso heißt doch Wasser.
Wirklich?
Ja, Miso, das ist eine Wassersuppe.
I didn't know.
Ja, Miso-Suppe ist Wassersuppe.
Ah, okay.
Und deswegen war das Ironie daran, dass ich sage, wenn ich sage Miso-Wassertee, das ist ein Wasser-Wassertee. Das heißt, es ist eigentlich nur Wasser, was ich getrunken habe.
Okay, okay. Verstehe.
Ja, das war so, das war... Weißt du, wer checkt, der checkt. Wer ja, checkt, also checkt. Wer den Call checkt, der checkt. Ja.
Und was hast du heute für einen freshen Tee?
Einen Schwarztee habe ich mir gegönnt. Die Marke will ich jetzt hier nicht droppen, aber es ist eine typische Supermarktmarke, die wir alle irgendwie finden könnten. Ja, also hör mal, da könnt ihr nichts Besonderes. Aber
das heißt, man kann dir den Tee schon nachkaufen.
Man kann mir den Tee theoretisch auf jeden Fall nachkaufen. Mm. Ich muss aber, ich behaupte aber doch ganz stark, dass diese ganzen Teebeutel-Geschichten sowieso nicht an das rankommen, was es eigentlich sein sollte, sein könnte.
Der eigentliche
aber
Tee.
Aber es wäre doch mal interessant,
ja?
Tobi, es wäre doch mal cool, wenn wir uns mehr mit eigentlich dem Metier hier beschäftigen würden, oder? Wenn wir irgendwie mal so uns mehr mit Teesorten beschäftigen würden, oder? Das wäre doch mal cool, oder?
Das stimmt, das stimmt. Ich kenne mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Ich habe einfach nur diese Teekanne. Ich habe aber keine Ahnung, warum die so geshaped ist, warum die dieses Material hat.
Ja.
Weil sie ist so aus Gusseisen oder so ähnlich. Und du hast ja auch so eine, ne?
Ja, ja, ja.
Und ich frage mich immer, okay, da gebe ich jetzt das heiße Wasser rein und dann wird diese Kanne so extrem heiß außen, weil sie natürlich Guss oder halt Eisen ist.
Ja.
Und dann kühlt aber ja der Tee extrem schnell aus.
Ja.
Und you know, I don't get it really.
Ich verstehe auch nicht. Es ist dazu da, dass du dir die Finger verbrennst, aber dann doch was Kaltes trinkst, obwohl du ein Heißgetränk wolltest. Irony, ja. Aber was trinkst du denn?
Der Irony behind it. Und vor allem auch die Becherchen, die sind ohne Henkel.
Ja, das ist sowieso für mich ein Scam.
Das heißt, die verbrennen wir sowieso schon mal die Finger.
Ja, das checke ich auch nicht. Das war mir immer ein Rätsel, so Heißgetränk, Heferl ohne Henkel sind für mich eigentlich, ich verstehe die Aesthetics, aber der Schmerz ist es mir eigentlich nicht wert. Tobi, wo finde ich dich wieder? Was für eine Geschmackskultur hast du auf der Zunge?
Ich habe heute die Geschmackskultur des grünen Tees, wo ich natürlich auch nicht die Marke sagen werde, aber es ist ein sehr leckerer grüner Tee. Ganz basic, ich habe ihn jetzt schon ziemlich lang drinnen und er schmeckt, finde ich, ein bisschen nussig.
Nussig?
Was ich nicht gewusst habe, ja.
Nussiger Grüntee. Na gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich bin ganz aufgeregt. Wir wechseln uns immer ab mit den Themen. Letzte Woche war ich dran mit dem Cookout, ja, mit der Cooking-Folge. Es gab auch die ersten Podcast-Kommentare. Ich war so glücklich, als ich das gesehen habe. Leute, keep up the good work. Kommentiert weiter. Eure Meinung und auch gerne Anregungen, Kritik, aber nur positive Kritik, weil ich bin sensibel, sage ich dir, wie es ist. Und Tobi, was ist heute dran? Was für ein Thema ist dran? Oder soll ich es erraten? Please, ich bin richtig aufgeregt.
Ich war tatsächlich, ich muss anders anfangen. Letzte Woche war ich auf ein paar Castings. Ich habe da ja erzählt, dass ich da natürlich, dass ich wo war, gell?
Mhm.
Und habe da so eine Vorsprechsituation gehabt, die wir ja kennen, wie das abläuft. Man bereitet einen Text vor, und dann spricht man das vor, wird dabei aufgenommen, whatever.
Ja, ja.
Und ich möchte heute infolge dieser Experience über After Cringe mit dir sprechen.
Okay, das gute alte After Cringe Retreat. Okay. Mhm.
Also unter After Cringe versteht man ja das peinliche, beschämende Zusammenschrecken, nachdem die Situation eigentlich schon lang vorbei ist, also man ist schon zu Hause angekommen vielleicht, es sind vielleicht auch schon ein paar Tage vergangen, aber plötzlich kommt an die Erinnerung in den Kopf, wie man irgendwas gesagt hat, wie man irgendwie es verkackt hat oder wie man peinlich war und dann zuckt man richtig körperlich zusammen.
Oh. Oh Gott, ja, ja, ja. Speisausbrüche teilweise. Ja. Also ich kenne das auch so aus dem Nichts. Du fühlst dich gerade sicher irgendwas. Es ist gar nichts. Du hast nichts mehr mit dem Thema zu tun auch teilweise. Also bei dir ist es ja scheinbar näher dran. Ich bin auch sehr gespannt, was das denn gewesen sein wird. Bin sehr neugierig. Aber bei mir ist das auch manchmal so, und das kennen bestimmt noch, kennt ihr alle da draußen, random, Jahre später teilweise, ja, liegst du im Bett und auf einmal schießt es dir ein und du denkst dir, Gott, ich hoffe, ich sehe diese Person, mit der mir das passiert ist, nie wieder.
Ja, in dem Fall, wo mir das jetzt passiert ist, war es eigentlich ziemlich unmittelbar nach den jeweiligen Szenen. Wir haben das öfters gemacht, ja, und jedes Mal danach habe ich mir so gedacht, ah, fuck, jetzt habe ich mich da versprochen. Natürlich großes Thema bei mir, verhaspeln, nicht das richtig sagen. Das hat mir einfach den absoluten After-Cringe gegeben. Und ich bin mit dem Radl hingefahren zu dieser Audition sozusagen. Ja. Und wie ich dann mit dem Radl wieder zurückgefahren bin, ist es ey, mit jedem Tritt in mein Fahrrad, in mein Citybike, ist es wieder mehr weggegangen. Und es war dann zu Hause eh schon wieder besser. Aber trotzdem, es lastet eine gewisse unangenehme Stimmung auf den Schultern,
ja,
nachdem er sich so exposed hat und nachdem er vielleicht irgendwie, ja, einmal habe ich den Text vergoggelt und im Allgemeinen habe ich so einfach das Gefühl gehabt, ich bin gerade weird.
Ja, okay.
Das war ein sehr diffuses Gefühl.
Okay, crazy. Aber wie war die Reaktion der Leute? Haben die das, also kannst du das einschätzen, ob die das wirklich so mitbekommen haben, wie du das mitbekommen hast?
Das kann ich eben nicht so genau einschätzen. Also die waren eh okay und höflich und alles und ja, und jetzt machen wir es nochmal und so.
Jetzt machen wir es nochmal, wenn es unbedingt sein muss. Wenn du blöd bist, deinen Text richtig zu sagen, machen wir es nochmal.
Ja, genau. Das war die Situation.
Okay, also für die Leute, also das heißt, am Ende des Tages klingt es einfach gar nicht so schlimm, wenn du es erzählst. Im Endeffekt hast du dich ein bisschen verhaspelt in der Casting-Situation, was ja auch vorkommen kann. Leute verhaspeln sich auch nach 6 Wochen Proben und 10 Vorstellungen verhaspelt man sich noch auf der Bühne. Also, aber weil du gemeint hast, du warst weird, das ist der Punkt, der interessiert mich.
Ich versuche eigentlich oft beim Spielen, dass es für mich peinlich wird, ja, weil das irgendwie, es gibt ja diesen Spruch, everything you want is on the other side of cringe.
Wirklich?
Also, dass man die Cringeness überwindet und auf der anderen Seite von dieser Cringeness, die bisher davon abgehalten hat, irgendwas zu riskieren oder so,
ja,
da wird der Erfolg sein. Und man wird sich dann denken, komisch, aber trotzdem interessant. Und ich bin mir nicht sicher, und darin liegt mein After-Cringe, ob das war, was ich wollte. Weißt du, was ich meine?
Ja. Oft ist es dann die Ironie, dass ja genau das dann auf einmal irgendwas ausgelöst hat bei den Leuten, dass sie sich an dich erinnern und sagen, ja, der war da ein bisschen komisch, aber irgendwie war er auch interessant und man erinnert sich. Ganz oft geht es ja darum, dass man sich an dich erinnert. Und deswegen muss es wirklich per se nichts Schlechtes gewesen sein, weil die Frage ist ja auch die, hast du schlecht gespielt? So.
Das ist die Frage, ich glaube schon, ja. Ich glaube,
okay,
dass ich schlecht gespielt habe.
Damn, okay.
Und ich habe auch schon eine Absage gekriegt. Also es ist schon, ich würde es jetzt gar nicht zu sehr ins Detail geben, bei diesem Aufhänger. Aber eben wie du sagst, das ist eigentlich ja so, dass man das ja ein bisschen sucht. Man versucht ja ein bisschen eigenartig zu sein.
Ja,
also
ja,
jetzt nicht komisch, aber eben in Gedanken zu bleiben, in Erinnerung zu bleiben. Und deshalb meine ich ja, es ist auf der anderen Seite von Cringe, man muss da das Cringe überwinden, dass man den Moment dann irgendwie ownt.
Ja.
Kennst du das auch, wenn eine Szene vorbei ist oder wenn du im Theater abgehst von der einen Szene jetzt und zuckt's die dann zusammen, denkst du dir dann, ach Gott.
Boah, ich.
Und dann wieder reißt die wieder zusammen und gehst wieder raus.
Boah, lass mich mal kurz überlegen, ne? Also das ist ja wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, ich liebe ja Fehler. Ich liebe ja, wenn Sachen schief laufen. So. Das ist ja so ein Ding bei mir, dass ich das eher mag, wenn Sachen irgendwie abweichen, damit was Neues passiert, weil ich ja dann diesen Kick irgendwie mag,
ja,
dass man wegkommt von dem.
Von dem, was geplant war.
Ja, von dem, was geplant war. Ich bin ja auch immer so ein bisschen, ich mag ja Proben auch nicht so gerne. Ne? Mhm. Ich bin ein sehr intensiver Prober, lustigerweise. Also ich hasse mich da schon rein und mache viele, viele, viele Angebote. Aber ich hasse eigentlich Proben dieses Prinzip von alles so festschnüren und und dann irgendwie im schlimmsten Fall noch das machen, was mir jemand sagt und das dann so befolgen, obwohl ich das tatsächlich recht gut mache, glaube ich. So ist mein Feedback jedenfalls.
Ja.
Aber für mich gehört das einfach zum Beruf dazu. Das ist einfach ein Skill, den man gelernt hat. Das ist einfach abliefern. Jetzt muss ich aber echt nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas vor kurzem erst passiert ist, was ich in meinem posttraumatischen Gedächtnis abgespeichert habe, irgendwo ganz weit hinten. Weil das ist zum Beispiel auch ein Ding bei mir, deswegen ist dieses Thema auch so relatable einerseits, aber schwer mich dran zu erinnern, weil wenn mir was Peinliches passiert, dann verdränge ich das so hart, ja. Weil, ich kann mich gerade nicht 100% erinnern. Ich glaube doch, ich sage, ich habe halt immer so ein Problem mit Singen auf der Bühne, ne? Das ist ja, das ist so ein Ding.
Wobei ich muss da wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, du hast die da so extrem verbessert.
Danke dir, Tobi. Wann hast du mich das letzte Mal singen?
Die Confidence und den Skill. Nein, ich kriege das oft auch mit im Alltag, wenn du dann im Alltag manchmal einen Tune anstimmst.
Tobi, das von einem Singvögelchen wie dir zu hören, das bedeutet mir viel, weil die Leute müssen wissen, dass Tobi tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssänger ist. Worldwide. Oha. Ja.
Rico, bitte.
Ja, doch, es ist ja meine Meinung. Okay, es ist meine Meinung und die kann ich hier im Podcast auch sagen.
Okay, und du hast gesungen?
Ja, und ich habe dann bei so einem Shakespeare-Stück in Salzburg, da hatte ich dann auch einen Gesangspart und da konnte ich mich dann ein bisschen retten, weil mein Charakter war halt auch betrunken, ein Trunkenbold auf einem Schiff. Und der ist auch gerade vom Schiff gefallen und hat gerade so überlebt. Und das heißt, die Situation war sowieso außergewöhnlich, sodass eigentlich alles erlaubt war.
Und
das
er
heißt,
muss jetzt nicht unbedingt den richtigen Ton haben.
Ja, die Töne habe ich aber getroffen, also das war mir schon auch wichtig. Aber ich glaube auch ein bisschen dieses, dass die Stimme auch so
stabil ist.
Ja, wirklich, dass die Stimme auch da ist, dass sie stabil ist, dass das auch klingt, dass das auch gut klingt und so. Und bei ihm war halt auch der Vorteil, dass es nicht per se jetzt gut klingen muss. Aber da ist auch immer wieder das Ding gewesen, dass ich so dachte, okay, jetzt spielt auch eine kleine Band dazu, so ein bisschen, also live musikmäßig. Und da bin ich dann auch so ein bisschen, gerade bei Liedern, da hast du halt ja auch die Musik und da bist du ja auch in diesem Rhythmus gefangen irgendwo, ne? Du hast ja gar nicht so viel Freiraum, wie wenn du einfach einen Text hast und du kannst damit spielen, wie du willst im Endeffekt, solange du halt den Sinn und das, worum es geht, ja, und die Situation spielst. Solange du das, worum es eigentlich geht, beibehältst, kannst du ja machen, was du willst, theoretisch. Und da habe ich dann schon wieder gemerkt, so, oh Digga, wenn ich das jetzt, also da hatte ich schon so Momente gehabt, wo ich dachte, oh Gott, Alter, jetzt müssen die sich das wieder reinziehen, wie ich da irgendwie rumplärre, Alter. Da stehe ich dann schon neben mir. Und ich hatte auch einmal so einen Moment, als wir jetzt wieder Gesangstraumata, jetzt wecken wir das auf. Damals bei unserem Liederabenden, die wir hatten, ne, wir hatten ja nur zwei.
In der Uni.
Und ich habe damals, was war das? Ich glaube, das war so ein Udo Jürgens Song. Und das war so einer, wie hieß das? Wie hieß denn der nochmal? Der letzte Song gesungen, das letzte da, irgendwie so, ja, und
ich erinnere mich.
Ja, und das war dann auch so auf so melancholisch und sad und ich kam dann so rein und hab mir dann auch ein bisschen was vorgenommen, weil es auch so ein ernsthaftes Lied war und man kann sich ja ganz oft mit Comedy rausretten bei solchen Sachen, wenn man halt ganz gut mit Komik umgehen kann, ja, dann kann man sich oft saven, deshalb wird einem viel verziehen.
Ja.
Und das war halt so ein ernsthaftes Ding, aber es war halt auch Udo Jürgens, das heißt, man musste das eigentlich gut machen. So. Und ich weiß noch, wie ich mich da dann so ein bisschen versungen habe und das war, und ich dann auch irgendwie was da verkackt habe mäßig, obwohl ich es wirklich tausendmal geübt habe und da war ich halt wirklich noch null sicher, Lieder zu singen und zu performen. Ich glaube, das war der erste Liederabend, den wir gehabt haben. Da dachte ich einfach durchziehen. Das war jetzt einfach nicht anmerken lassen, das gehört dazu, das ist einfach die Fehlerhaftigkeit des Moments, die Situation, die Figur.
Aber das hauntet die manchmal, ne? Kommt es manchmal wieder, dieser Liederabend-Moment?
Ah, der kommt dann wieder, wenn ich mich wieder mit Musik beschäftige. Das sind so diese Momente, aber die, sage ich mal so, die haben in dem Sinne auch einen guten Antrieb für mich, dass ich mich wirklich ehrgeizig oder sehr, sehr gut auf dann Liedermomente mittlerweile vorbereite. Dass ich wirklich, wenn ich weiß, da wird was gesungen,
ja,
dann bereite ich mich rechtzeitig vor und will mir da auch nicht die Blöße geben. Und ich glaube, das ist einfach echt dann auch der richtige Weg, um für jemanden, der jetzt wirklich sein ganzes Leben lang nie wirklich gesungen hat, ich habe ja nicht mal richtig Musikunterricht in der Schule gehabt, danach Sachen auszugleichen und dann performen zu können. Also
der Aftercringe hat da einen Arschtritt gegeben,
ja,
sodass du jetzt das ownst,
genau,
und richtig priorisierst.
Also ich würde echt sagen, diese Aftercringe-Momente haben dafür gesorgt, weil das Ding ist, und das klingt jetzt das muss man jetzt vielleicht anders betrachten. Das ist, also bitte legt mir das jetzt nicht als Arroganz aus. Aber ich bin es in meinem Leben gewohnt gewesen, dass ich immer oft Sachen gemacht habe, die ich eigentlich auf Anhieb gut konnte. Mhm. So. Das heißt, ich kam jetzt nicht so oft in eine Situation rein, wo ich jetzt da stand und dachte mir, ja, fuck, das kann ich jetzt nicht und das ist jetzt unangenehm und wie gehe ich jetzt damit um? Aber dieses Musikthema, ne, weil das einfach, das war immer so ein Ding, was mich so gehauntet hat, weil es einfach die Sache war, die ich nicht auf Anhieb so gut konnte, wie ich sie können wollte oder bei anderen Sachen konnte.
Ja.
Und deswegen war das aber genau der richtige Antrieb für mich zu sagen, okay, dann beschäftige ich mich damit richtig und mach das so gut, wie es dann halt in dem Moment geht, wenn ich mich damit beschäftige. Ne?
Ja.
Das war, also wie du gesagt hast, ein guter Arschtritt. Das heißt,
meine After-Cringe-Momente, also um ein bisschen wegzukommen von den professionellen After-Cringe-Momenten, weil wir sind ja professionelle Cringer.
Ja.
Mir begegnet After-Cringe auch oft beim Shoppen oder halt bei Gewand-Thematiken. Also wann man in der Umkleide ist, dann gibt es ja oft diesen Spiegel, der frontal ist und dann aber auch ganz oft so einen seitlichen Spiegel.
Ja.
Weißt du, was ich meine? In der Ecke, der so 45 Grad hat.
Ja, ja, wir kennen ihn alle und wir kennen auch das grauenhafte Licht in diesen Umkleiden.
Ja, genau. Und dann dieser Moment, wo man realisiert, wie man ausschaut von der Seite oder von schräg hinten und dann sieht man auf einmal den eigenen Nacken oder die eigene Haltung und
ja,
so.
Ja, ja, ja,
weil
ja.
Ich sehe mich ja immer nur von vorn und dann richte ich mir meine Haare so, dass von vorn funktioniert. Und dann realisiert man, fuck, Leute sehen mich auch von hinten und Leute sehen mein komisches Profil.
Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Das habe ich mir auch schon oft gedacht, so dass bei manchen Situationen oder bei manchen Winkeln dachte ich mir, weil ich jetzt da irgendwie so eine komische Haltung habe, dann sieht mein Kinn oder mein Hals sieht dann so aus und dann denke ich mir auch so, Junge, achte auf deine Haltung, das sieht ja grauenhaft aus. Also, oder auch bei Fotos und so,
ja.
Warum ich lange Zeit Fotos von mir auch nicht überhaupt nicht mochte, weil ich immer gedacht habe, boah, wie guckst du da, was ist das, Junge, wie unangenehm. So, mittlerweile geht's, mittlerweile weiß ich so ein bisschen, habe ich den Dreh raus, aber auch das war wieder so, oh. Auch früher, wenn man sich so bei den ersten Internetplattformen dann angemeldet hat, ne, da habe ich mir so schwer getan, mal ein Foto hochzuladen. Mein WhatsApp-Bild ist ja nicht ohne Grund immer noch die, ja?
Eine Katze.
Ja, eine Katze mit Schnurrbart.
Ja.
Das ist auch ein bisschen so manifestierend gewesen damals. Ich wusste, was auf mich zukommt, was ich irgendwann sein werde. Eine Katze mit Schnurrbart. aber damals schon, als ich mir WhatsApp zum ersten Mal runtergeladen habe, seitdem habe ich dieses Profilbild mit dieser Katze.
Ja.
Ja, aber...
Okay, krass. Boah. Ich hab eigentlich WhatsApp so ein bisschen abandoned und im Geheimen habe ich es jetzt aber doch wieder, das war's, aber das wissen nur die wenigsten, du warst es zum Beispiel und jetzt wissen es alle. Ja, genau. Aber da habe ich den Full-on-Cringe-Moment embraced mit meinem WhatsApp-Profilbild, nämlich diese Brille mit den phönixartigen Flügeln.
Ja, siehst du, aber das ist ein Ding, das finde ich spannend, dass du das sagst. Das ist ja wieder so, der Schutz vor Cringe ist ja immer die Selbstironie.
Das stimmt, ja.
Und wenn man so eins drüber ist mit solchen Looks und so weiter, dann ist man ja eigentlich schon wieder unangreifbar, weil man strahlt ja damit aus, dass man sagt, I don't give a shit, so sehe ich halt aus und ich habe jetzt diese Phönixbrille, weil ich bin ein kleiner Phönix, ich bin ein kleiner niederösterreichischer Phönix und da ist man dann auch wiederum, das Signal an die Leute ist, ihr könnt mir nichts,
ja.
Weil ich nehme mich selber nicht so ernst.
Ja.
Das ist natürlich dann clever, ne?
Das ist natürlich auch der Key eigentlich bei so, oder halt die Gratwanderung bei Castings oder auch beim Spielen an sich, dass man was macht, was in der normalen Welt cringe ist, aber auf der Bühne ist es vielleicht interessant. Aber manchmal fehlt man damit
auch. Jetzt ist aber auch die Sache die, ne, je nachdem, wie oft man das macht, dadurch, dass du ja jetzt, also das nehme ich jetzt mal raus und sag mir gerne, ob du das anders siehst. Du bist ja primär im Film und im Kameraspiel tätig. Das heißt, bei dir sind die Situationen ja eher ein bisschen gestaffelter, würde ich sagen, wann du spielst und arbeitest.
Ja.
Und bei mir, wenn ich jetzt bis jetzt, bin ja halt wieder eine freie Maus, aber ich habe jetzt sehr, 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 sehr viel Theater gespielt. Das heißt, ich war immer wieder in so Phasen drin, also ein Theaterstück geht ja über mehrere Stunden, Proben geht über mehrere Stunden. Da ist man, glaube ich, regelmäßiger in so Situationen drin, wo man immer wieder über diesen Punkt rübergehen muss, dass man sich einfach irgendwann dran gewöhnt und es normal wird. Und dann ist halt die Frage ganz oft, ob das dann in den Alltag übergeht, ja, dass du halt dieses Anti-Cringe-Bewusstsein einfach dann so hast oder dieses Cringe-Bewusstsein verlierst, weil das habe ich dann auch irgendwann so gemerkt, dass Bühnendarsteller oder bühnendarstellende Personen, dass die sich dann auch schon anders verhalten. Die sind dann, ob sie wollen oder nicht, in der Regel immer ein bisschen cringer als andere Leute.
Ja, die haben weniger Social Anxiety, oder? Dass sie so Sachen nicht trauen in Gesellschaft.
Ja, oder die wollen einfach grundsätzlich unterbewusst gesehen werden. Diese müssen immer wieder wirken.
Ja.
Ich hatte es vor kurzem erst, da habe ich mich mit einem befreundeten Couple getroffen, sozusagen, würde ich auf jeden Fall sagen, obwohl man sich noch nicht so oft gesehen hat. Und das war dann ganz interessant, weil man so aus unterschiedlichen Berufszweigen kam.
Ja.
Und das einfach die Art und Weise, wie man, ich sage mal, performt in so einem Gespräch, wie das Energielevel war. So. Und das eine ist jetzt nicht besser als das andere, auf keinen Fall.
Mhm.
Aber es ist einfach schon, man hat dann so rückblickend gemerkt, dass es einfach irgendwie, ich sage mal, dass man bei manchen Situationen abgewogen hat, okay, was ist jetzt wichtiger? Ob ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel bin oder ein bisschen zu cringig bin oder dass ich das Gespräch jetzt am Laufen halte und mein Interesse zeige.
Und du hast das als deine Aufgabe gesehen, dass du derjenige bist, der das Gespräch am Laufen hält?
Sag mal nicht das Gespräch am Laufen halten, weil das Gespräch lief ja trotzdem, aber ich sage mal die Energie, ich rede vom Energielevel, weißt du? Und die Stimmung, der Vibe so ein bisschen.
Ja.
Ja. Eher sowas, aber das war dann eher unterbewusst, das war eher eine Reflexion, das war dann ein After-Talk-Retreat, was ich dann durchgemacht habe.
Gibt es eigentlich auch so langfristige After-Cringe-Moments, wo du dir erinnerst an, wie du mit 15 warst und dir dann denkst, aua,
ja,
das war schlimm?
Ja, alles mit Frauen, alles, was sowas angeht.
Alles mit Frauen bis 18 oder so, wo du 18 warst, oder was meinst?
Ich dachte jetzt so, alles mit Frauen, also ich meine jetzt so, ich habe bestimmt immer wieder so monumentale Ereignisse in meinem Leben gehabt, wo ich cringe Situationen heraufbeschworen habe mit Frauen, oder ich sage jetzt, oder damals.
Heraufbeschworen.
die einfach dann cringe waren, wo ich einfach, aber einfach cringe war, glaube ich, oder was in meiner Erinnerung maximal cringe war.
Mhm.
So, da gab es auf jeden Fall, ich kann mich noch an eine Sache erinnern, oh, das war so unangenehm, also heute kann ich drüber lachen, also ich habe jetzt so in den letzten 2 Jahren habe ich es überwunden und habe jetzt gemerkt, ich kann jetzt, mittlerweile kann ich das einfach so wirklich, wirklich sportlich nehmen und ich habe gar kein negatives Gefühl mehr zu der Aktion, die ich da gemacht habe. Also kein Cringe-Gefühl mehr.
Oh Gott, ich bin gespannt, oh Gott.
Ja, es ist, also mal gucken, wie du es findest.
Mhm.
Also pass auf, und zwar, da war das so, da war ich glaube, wie alt war ich da? 18 oder so, ich war glaube in Abitur gerade oder 17, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß auch meine aber es müsste so 8, nee, Moment mal, 18 müsste ich glaube ich gewesen sein ungefähr. Und da war das so, dass wir so Theaterstücke gemacht haben in der Schule und Theaterstücke in der Schule gemacht haben und dann hat mich dann irgendwie von einer anderen Schule, von einem anderen Gymnasium, irgendein Girl hat mich da gesehen beim Stück und da fing das dann an, dass sozusagen ich auf Bühnen entdeckt wurde, lol, und die hat mir dann geschrieben und die wollte sich dann auch treffen und die war so richtig, also die war so voll forward-mäßig und dann hat man auch, ich sage mal so, irgendwann auch mal geschmust und dies und jenes, wenn man sich getroffen hat, dies, das, also es lief eigentlich alles ganz gut, würde ich sagen.
Okay.
Und das Ding war aber, ich war halt immer so sehr so mit meinen Emotionen himmelhoch jauchzend und tief betrübt und so. Und
ich war halt gerade in so. Oder in Bezug auf dein
Theaterdasein.
Ach so.
Als Mensch. Mhm, also.
Mhm.
Also, und ich kann es jetzt nicht mal richtig auf die Pubertät schieben,
ja,
leider. Aber es war dann so, ich war schon ein extrem krasser Romantiker aus meiner Perspektive.
Mhm.
Also ich habe echt, aber es lag auch sehr an meiner Schwester, deswegen Grüße gehen raus an meine Schwester. Die hat halt diese ganzen Liebesbücher so gehabt und Romanzen und bla. Und ich habe die halt alle gelesen, wenn sie damit fertig waren. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, bei dem Mädel und mir geht's nicht so richtig weiter oder so. Ich dachte mir, vielleicht könnte man jetzt, für mich war derzeit normal, auch wenn ich aus Berlin kam, so, dass man halt irgendwann, man lernt sich kennen, man schmust und dann ist man zusammen. So, yeah, dachte ich damals. Yeah. Little did I know, dass after puberty sich alles ändert. So, little did I know, dass das so nicht mehr funktioniert. Und
wie
dann dachte
warst
ich
du
halt,
da nochmal, 18?
Ich glaube 18, 19 oder sowas, ja.
Naja, aber ich finde, da kann man schon zusammen sein dann, ernsthaft.
Ja, aber nicht, da, nee, das habe ich dann gelernt, dass ab da war dann so der Bruch in ich sag mal, Beziehungskisten, dass ich gemerkt habe, das ist gar nicht mehr so, da muss man halt vorsichtiger sein.
Mhm.
So, Und dann habe ich halt so ein Buch gelesen. Oh, das ist so unangenehm. Jetzt, ich weiß doch, dass es wieder unangenehm ist.
Hey, ich finde es stark, dass du das gerade mir mitteilst. Uns.
Ah, ja.
In diesem Safe Space.
Ja, euch. Ja, ja, Leute, pass auf. Uns. Ja, aber das ist gerade für mich, weil ich mir so die Blöße gegeben habe. Boah, ich habe mir so die Blöße gegeben. Das war so unangenehm. Und dann habe ich so ein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und dann ging es darum, dass da so, das war so ein bisschen wie E-Mail für dich, dass so Leute sich nicht kannten oder anonym waren. Yeah. Und er hat ihr immer so Liebesbriefe geschrieben. Und dann haben die angefangen, sich immer gegenseitig Liebesbriefe zu schreiben. Und irgendwie wusste, glaube ich, er, wer sie ist, aber sie wusste nicht, wer er ist. Und es war dann so ein Gerate, wer das sein könnte. Und es war dann aber immer so eine, die ganze Zeit so, aber auch geschrieben, es war ein französisches Buch und es hat halt immer auch so eine Art und Weise in der Sprache, so Madame so und so, Monsieur bla 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 und sie haben dies und das war so eine Sprache, irgendwie so eine gehobene ästhetische Sprache auch.
So ein bisschen Bridgerton-Vibes.
Ja, und ich, Bauer, hab dann gedacht, ich schreibe so einen Brief, ja, bei Facebook, diesem Girl, um so das Next Level zu erreichen, so ein bisschen, um so ein bisschen Gefühle so anzuregen und dies und jenes, weißt du?
Rico, das ist aber ja, Mann, nett, oder nicht?
Es war, also, Digga, die Abfuhr, die ich dann bekommen habe, die war so cringe.
Oh Gott.
Ja, weil die hat dann das so, die hat, und ich verstehe es hinterher auch, ich habe es damals nicht empfunden, ich dachte, das war einfach so eine freche Geste und das war irgendwie lustig und ein bisschen so charmant und romantisch. Digga, aber die hat gedacht, ich gestehe jetzt die Liebe irgendwie und ich bin jetzt übel der Stalker oder ich bin komplett vernarrt in diese Frau, ja. Und dann hat sie halt so gesagt, ja, nee, sie checkt das jetzt nicht so und was soll das und so, weißt du?
Ja.
Und dann war so, ah nee, war jetzt nicht so gemeint, ich hab das nur so. Und ich kann mich halt so krass daran erinnern, wie ich so Effort reingegeben habe, dass das halt irgendwie so nach diesem Buch halt geht. Und danach haben wir uns auch nie wieder getroffen, ne? Also es war dann wirklich Ende der Geschichte.
So. Aber sie hat dann zurückgeschrieben, sie hat die nicht geghostet.
Nee, danach haben wir uns dann gegenseitig geghostet. Aber das war zum Beispiel auch so ein Ding für mich, ich habe dann auch sehr, sehr schnell, also für mich war das dann nicht so, und das war mir auch wichtig, dass ich dann dem hinterhergerannt bin. Ich habe dann sofort gecheckt, oh, okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut, das Thema ist jetzt vom Tisch. So.
Aber der kalte Schauer blieb.
Ja, der kalte Schauer blieb. Und aber das hat auch echt dann bei mir sowas hinterlassen, dass ich so krass vorsichtig dann geworden bin mit Gefühlsbekundungen oder auch solchen romantischen Sachen, dass ich echt immer erst den Vibe sehr, sehr, sehr gecheckt habe, was so geht. Und dieses so peu à peu, da hat so meine Nonchalant-Phase gestartet als Mann. Dass ich so immer mehr dachte, ja, okay, jetzt passe ich mal auf und ein bisschen mehr Distanz und ich check das jetzt mal so ein bisschen.
Verstehe.
Ja, ja, das war so cringe. Oh, das war so unangenehm, Alter. Und, oh, das war so unangenehm. Ich habe auch noch andere Erinnerungen, die mir gerade hochschießen, was sowas angeht. Aber
ich finde es trotzdem stark, dass du das gemacht hast, dass du das Spektrum ausgelotet hast von romantisch und Mr. Darcy zu dem Nonchalant Rico, the Cat, die wir heute kennen und lieben.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, aber das waren wirklich. Nee, ich war auch immer so. Naja, das hat sich dann geändert. Aber auf jeden Fall, das war sehr, sehr cringe.
Ich finde, der Klassiker sind ja auch so Begrüßungssituationen, wo man dann, keine Ahnung, nicht weiß, ob man einschlagen soll, ob man normal die Hand gibt, ob irgendjemand möchte gerne einen Fistbump machen und cool sein, oder du bist vielleicht selber die Person. Aber eigentlich läuft es auf eine Umarmung hinaus und dann verfehlt man vielleicht nur die Seiten und
Das hab ich auch oft gehabt in meinem Leben. Es ist so unangenehm, dass du das jetzt sagst. Und ich habe das letztens erst gehabt. Da war so ein recht cooler Barkeeper und der ist extra rausgekommen, um uns zu verabschieden. Und ich war das erste Mal bei der Bar. Und der wollte dann so die Hand geben und der hat die Hand aber so schräg gehabt, wie so ein Shake. So, und das Ding war, und ich habe dann aber so schnell reagiert und das Ding war, dadurch, dass ich schon so oft solche Cringe-Handshake-Moments hatte, hat mein Körpergedächtnis mich gerettet. Und zwar habe ich ihm dann so die Hand gegeben und es war dann so ein Halbshake und ich bin dann so reingeslidet mit meiner Hand und habe die dann geshaked noch, aber ich habe gemerkt, ich war so knapp an so einem Cringe-Handshake bei dem Mann vorbei und es war dann ein bisschen wirklich, es war trotzdem so ein Einschlagen dadurch, es war ein bisschen zu jugendlich für die Altersdifferenz, die er und ich hatten. Aber nichtsdestotrotz war es noch so, dass man sagen kann, okay, es hat jetzt gepasst.
Es war
jetzt ein bisschen cool, okay, aber hätte man anders, aber es passt schon. So war der Vibe dann.
Aber es hat gereicht für kurzes Reflektieren zu Hause.
Weißt du, das war wie so, in so Animes gibt es oft so Momente, wo die Zeit anders läuft. Wo dann auf einmal so ist, oh, er greift jetzt mit dieser Waffe an, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und in derselben Sekunde ist, das habe ich durchschaut, weil ich habe jetzt diese Sache. Dann blitzt zu der anderen Person. Ja,
und dann immer diese Close-Ups auf die Gesichter, wo dann schon so Schweiß runterrinnt und die Augen so zittern.
Ja, und es ist doch nichts passiert. Es ist immer noch dieselbe Situation. Dieselbe Bewegung findet in Zeitlupe statt. Und so ging es mir in dem Moment, dass ich dachte, oh nein, er hat die Hand jetzt so. Fuck, jetzt gehe ich so da rein in die Hand. Oh nein, jetzt hat er sie so bewegt. Aber er weiß genau. Und so hatte ich es in dem Moment. Wirklich, bei mir ist alles in Zeitlupe abgelaufen und ich habe blitzschnell reagiert, um dieses Cringe-Moment abzuwenden.
Glaubst du eigentlich, dass diese Cringe-Momente, dass es das früher, also so in der Zeit von unseren Großeltern zum Beispiel, dass die das auch gehabt haben? Weil Cringe, also After-Cringe oder Social Anxiety und diese ganzen Begriffe kommen ja jetzt so auf. Mhm. Cringe war ja das Jugendwort 2021 und also es gibt es alles noch nicht so lang, aber ich glaube, das Gefühl gibt es schon sehr lang. Glaubst du, dass unsere Großeltern das auch gehabt haben oder war dieser Blick von außen noch nicht so stark?
Naja, ich glaube, was ist denn dieses, was wir da fühlen? Das ist doch eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, dass wir aus einer Norm heraus fehlhandeln.
Ja.
Und gerade was das angeht, Normen und Regeln.
Das gibt es ja schon immer.
Und solche gibt es ja schon immer. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von, was du da hast, ist ja im Endeffekt, also wir haben jetzt Cringe genommen, aber dieses Unwohlsein ist ja auch eigentlich eine Form von Demut oder sich gedemütigt fühlen in dem Moment. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz groß sage, aber ich glaube, das ist es ja im Endeffekt bloß in verschiedenen Levels.
Ja.
Und das ist einfach diese Verarbeitung davon. Und ich glaube, dass gerade das sehr, sehr häufig vorkam, weil du wahrscheinlich noch viel mehr bestimmte Kodexe und Regeln hattest, an die du dich gesellschaftlich halten musstest. Da war ja das wahrscheinlich schon ein unglaublicher Cringe-Moment, wenn du irgendwie in irgendeiner Form am Essenstisch saßt und nicht korrekt gegessen hast und die falsche Gabel genommen hast in bestimmten Höfen oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war ja wahrscheinlich.
Ich meine, ich glaube, meine Großeltern nicht am Hof aufgewachsen sind, sondern eher an einem Bauernhof.
Ja, voll. Aber auch da wird's aber sicherlich.
Wahrscheinlich gibt's das so, ja.
So bestimmt solche Momente auch, oder gerade wenn es um Wissen zum Beispiel geht, wenn du jetzt irgendwie generell Fehler machst, sind wir ja wieder Fehler auf Arbeit machen. Also selbst ein Bauer oder was auch immer, der wird ja sicherlich dann auch irgendwo mal vielleicht vergessen haben, dem Tier das richtige Futter zu geben.
Den Hühnerstall zu schließen.
Und ne, das ist ja auch, oder vor allem der Begriff Cringe, der mag jetzt für uns in den Sprachgebrauch mit reingegangen sein, aber ein Fauxpas kommt ja auch, bezieht sich ja auch theoretisch darauf.
Ein Fettnäpfchen
treten. Also das sind ja Sachen, die sind ja wirklich, also ich glaube, dass der Cringe-Moment, der ist wahrscheinlich wirklich so alt, wie es die Zeit gibt. Ich glaube, weil du hast das ja selbst bei Tieren. Selbst Tiere, haben ja Cringe-Momente. Ja, es gibt auch Tiere. Ich glaube, das war bei Katzen. Bei Katzen ist es so, das muss ich nochmal nachschauen, das habe ich vor kurzem erst gesehen, dass wenn eine Katze irgendwie tollpatschig war und so weiter, dann ist es ganz oft so, dass sie sich dann bewusst irgendwie von dir wegdrehen und irgendwas anderes tun, um abzulenken von ihrer Scham, die sie fühlen. Oh Gott. Und Katzen haben das auch.
Das war so klar, dass Katzen das haben. Kein anderes Tier würde so emotional.
Ja, es ist so. Aber Katzen fühlen auch Cringe und die lenken sich sofort ab. Also ich habe das auch so Videos dazu gesehen, dass.
Und versuchen das dann zu überspielen, oder wie?
Ja, zum Beispiel ganz oft, wenn eine Katze irgendwo stolpert oder ausrutscht oder irgendwas nicht passiert, dann drehen sie sich weg und auf einmal putzen sie sich, was sie gar nicht machen müssten in dem Moment, weil Katzen putzen sich ja ganz gewählt. Ja. Also von daher, ich kann sehr relaten. Ich mache das mittlerweile auch immer, wenn ich irgendwie cringe bin zu jemandem, drehe ich mich um und putze mich oder weiß nicht.
Und das hilft einfach extrem, dass man die peinliche Situation abwendet, indem man dann die Fingernägel leckt.
Zum Beispiel nonchalant einfach die Schuhe bindet. Random. Also mein Tipp an euch alle da draußen, wenn euch mal irgendwas peinlich ist, macht einfach irgendwas anderes, um abzulenken, das passt schon.
Putzt euch den Bauch,
fettet
das Fell ein.
Oder wenn ihr hinfallt, macht einfach eine Liegestütze draus. Es ist gerade mit dem Fitnesswahn heutzutage, das passt schon. Tobi, hast du auch, was ist denn, guck mal, jetzt habe ich das geteilt, jetzt habe ich ganz konkret ein Beispiel geteilt. Sag mir mal, hast du einen Moment, der dich wach hält nachts aus vergangenen Zeiten?
Naja, jedes Mal, ich komme immer wieder zurück zum Shoppen und zum Gewand, weil letztens war ich in so einem Secondhand-Shop und da waren so bunte Hosen. Und da hat es mich tatsächlich gecringed, weil ich habe so eine Zeit gehabt von 14 bis 19, also eigentlich fast meine ganze Teenagerzeit, habe ich so bunte Hosen angehabt. Mhm. Und weil ich so sehr positiv rüberkommen wollte, sehr bunt und lebensfroh, konstruktiv.
Lebensfroh, finde ich stark.
Und mich auch ein bisschen mit dem Zirkusmäßigen identifiziert habe. Und das cringed mich hart, wenn ich so eine bunte Hosen sehe, das so eine Stoffhosen, weißt
du? Ja, ja, ja. Aber woher kommt das? Kommt das so aus der Schulzeit noch, dass man irgendwie nicht, also modisch, also dass man modisch fitten wollte, oder?
Ja, eben, ich wollte nicht modisch fitten, weil die meisten Dudes in meiner Klasse und so oder generell in dem Alter, die waren jetzt nicht modebewusst, gerade halt so, dass nicht die Mama nur die Hosen eingekauft hat. Und das wollte ich eben tunlichst vermeiden. Aber das Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen und ich habe dann einmal eine Zeit lang so eine sehr, sehr enge, hellgraue Jeans gehabt.
Oh Gott, jetzt hast du wieder was angesprochen. Ja, erzähl weiter.
Und die habe ich angehabt in Kombination mit einem rosa Hemd und also in der vierten, also bei uns geht man ja 4 Jahre lang in die Grundschule, dann hat man 4 Jahre Hauptschule sozusagen, oder ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, College.
Ja, Oberstufe war es wahrscheinlich.
Na, Unterstufe quasi.
Ach so, ja.
Und dann kann man
ja,
die logisch. Oberstufe nochmal woanders machen, indem man eben in so einer Handels oder also in einer Hack oder in einer HTL oder halt so spezifisch schon in Richtung Technik oder in Richtung Wirtschaft oder in Richtung allgemein Gymnasium AHS. Auf jeden Fall habe ich damals mich interessiert für, da wirst jetzt wieder lachen, für eine musikalische Schule, wo es einen Musical-Zweig gegeben hat.
Nichts gegen Musical. Ich finde es aber nur schön, dass du das sagst. Ja. Du, ich sag dir, das hättest du da dich einmal für Musical beworben an unserer Uni, die hätten dich genommen, ich bin mir sicher.
Danke. Aber ich war in der Zeit nicht so gut in der Schule, also so in den normalen Fächern, Mathe, Deutsch, Englisch, habe ich lauter 4er gehabt in dieser Schulstufe, wo man den Wechsel machen muss, you know?
Tobi!
Ja, es war so. Im Halbjahreszeugnis habe ich lauter 4er gehabt. What the fuck?
Sag mal.
Aber das ist nicht der Aftercringe. Darauf bin ich eigentlich mittlerweile recht stolz. Aber ich bin dann eben nach Linz gefahren, um da vorzusprechen, an einem Gymnasium für musikalische Menschis. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, da werde ich mir jetzt künstlerisch anziehen.
Ja.
Und habe eben diese graue, enge Jeans angehabt mit dem rosanen Hemd und irgendwie die Schuhe waren auch noch blau, also sehr bunt irgendwie.
Und wow. Ja, dass sie dich nicht gleich genommen haben beim Musical, das ist ja crazy. Also eigentlich war es die perfekte Uniform dafür.
Das war damals das Outfit, das mich am konfidentesten fühlen hat lassen. Und heute denke ich mir, ich würde so nicht aus dem Bett rausgehen. Ich würde so nicht auf die Straßen gehen. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch, weil wir ja auch schon öfters über das Thema gesprochen haben, dass eben auf Social Media über alles reflektiert wird. Also über jeden Furz, den man macht, ist man sofort in einer Bubble. Man ist der Dad, der coole, neue, hotte Dad, oder man ist, you know, man ist immer in irgendeiner Bubble sofort drinnen, die kritisiert werden kann. Mhm. Und letztens habe ich von einem Creator gesehen, so ein Video, wo er veräppelt hat, diese Chilis, so schwarze Patagonia-Chilis.
Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das?
Du weißt nicht, was das ist?
Nee, was soll das sein?
Ich hab das. Und das ist genau der Punkt. Diese eine Jacke ohne Ärmel.
Ah, ist es diese ärmellose Jacke, die du hast? Ah ja, okay.
Und
ja,
das ist halt okay, Code für so Investment-BWL-Dudes, die investieren und die irgendwie in dieser ganzen High-Performer-Sprache zu Hause sind.
Mhm.
Und ich habe auch so ein Gilet. Und dann habe ich mir gedacht, oh, fuck. Ja, es ist eh so, ich bin der Radlfahrer, der ein schwarzes Patagonia-Gilet hat. Und dann habe ich auch eine Zeit lang so On-Schuhe gehabt. Die habe ich jetzt nicht mehr, aber... Und man ist sofort in so einem Bild wieder drinnen.
Ja. Aber trägst du die Jacke gerne? Magst du die?
Ich mag die extrem gerne. Ich mag das, wenn der Körper warm ist und die Arme frei sind.
Okay.
Und diese Jacke bietet genau das.
Weil jetzt muss ich dir was gestehen, Tobi. Ich finde es lustig, dass du ausgerechnet diese Jacke ansprichst. Okay. Weil ich bin letztens mit einer mir sehr angetrauten Person in Salzburg an der Salzach langgegangen und dann war da ein Dude, der saß da und ich habe ja sowieso mit, das Ding ist, ich habe ja, das klingt jetzt bestimmt merkwürdig, aber ich finde ja erstmal schon Leute, die so im Dreck sitzen, ne, Leute, die sich so in die Wiese setzen.
Ja.
Habe ich ja immer so, da habe ich meinen Cringe. So, ich finde das, ich check das einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum
aber das ist Fremdschämen dann.
Na, dass nicht du Fremdschämen,
jetzt diesen Hippie siehst.
Oder ja, nicht? Ich verstehe das nicht. Ich finde so, wenn du dir deine Decke hinlegst, ja, super schön. Ich lege mich auch gerne im Sommer mal in so frisch gemähtes Gras. Aber so Leute, die das dann so viben und sich dann irgendwo, ja geil, so diesen Studierenden-Vibe haben. Komm, lass mal einen Dreck jetzt legen. Wir sind so frei und fühlen uns cool. Wir sind auch dieselben Leute, die dann damals in der Schule sich immer auf den scheiß Boden gesetzt haben und mit ihrem fucking Glasflaschen ihr Essen reingestopft haben. Oh, ey, da habe ich echt, ich weiß, da werden sich jetzt viele angesprochen fühlen, aber es ist mir egal. Ich hasse euch. Ich hasse euch von ganz, nein,
natürlich ja, nicht. Bitte setzt euch nicht auf den Boden. Habt nur ein bisschen der Selbstwürde.
Ja, egal. Das ist natürlich alles sehr, sehr übertrieben. Egal, auf jeden Fall war da ein Typ.
Wie aligned ist jetzt mit der Jacken von mir?
Pass auf, und ich war eh schon, das kennst du doch, wenn du eh schon so ein bisschen angepiekst bist, wenn du sowas siehst, ne? Wenn du irgendwas, was dich irgendwie schon nervt.
Ja.
Und dann war da ein Dude mit dieser ärmellosen, mit so einer ärmellosen Patagonia-Jacke oder wie das hieß. Und dann habe ich erstmal losgewettert und hab so mal diese scheiß Jacke, die er da anhat, und hab mich dann mal richtig sauer auf die Jacke und dann, wer trägt so eine Scheiße überhaupt? Und dann hab ich die Person darauf hingewiesen, dass du diese Jacke auch hast. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber er trägt die ja auch ironisch, so, weißt du? Er meint das ja nicht ernst, der trägt ja alles, was. Dann habe ich so über deinen Style geredet und reflektiert und dachte, ja, Tobi trägt halt Sachen ironisch. Der macht das ja jetzt nicht, weil er das. Der findet das vielleicht schon auch irgendwo gut, aber irgendwie ist es eher so ein Statement. Deswegen passen seine Sachen ja auch nie wirklich zusammen, habe ich so gesagt. Ja. Und dann. Ja, jetzt tut mir das, muss ich mich jetzt dafür, weil ich mich jetzt schlecht fühle, bei dir entschuldigen, Tobi.
Nee, du triffst es, es ist ironisch, ja, aber es ist auch eine sehr, sehr angenehme Jacken.
Ja.
Und ich kann sehr gut relaten zu diesem Typen, der dieses Video gemacht hat über alle High-Performer, die diese Jacken auch haben.
Mhm.
Und ich finde das auch abscheulich, aber es ist halt angenehm, wenn der Körper warm ist.
Was ey, soll ich sagen? Du, mein Vater hat früher auch solche Jacken getragen. Ich habe das auch nie verstanden und er hatte aber auch gerne solche Westen angehabt, die den Körper warm. Und er hat auch genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, und deswegen kam jetzt das schlechte Gewissen hoch. Hat er auch damals gesagt. Er mag es, wenn seine Arme frei sind beim Arbeiten, weil er ja sehr viel Kisten schleppen musste und sowas. Ja. Also, aber es ist schön, wenn der Körper warm ist. Er hat genau das so gesagt wie du. Der Unterschied ist nur der, dass er ungefähr 40 Jahre älter ist als du, Tobi.
Ja, ich komme mal ein bisschen wie so ein Date vor.
Damit. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen, das ist ja diese Pedro Pascal-Vibes, die du dann sendest. Ist ja eh gut. Das mögen die Leute, ja. Tobi, eine Sache.
Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kritik an dem Ganzen, dass das eigentlich junge Menschen sind, die noch nichts erreicht haben. Mhm. Aber trotzdem schon nach außen so Dad-Vibes geben.
Ja, und außerdem ist es auch heutzutage gefundenes Fressen, dass man Typen einfach mehr outcallt, was sie anhaben. So, ja, das ist
natürlich. Und deshalb ist mir das ja total recht.
Ja, und es.
Was willst du gerade sagen?
Also erstmal wollte ich nochmal approven, nochmal ganz kurz sagen, auch gerade für dich, Tobi. Es ist, ihr könnt tragen, was ihr wollt, und nur weil irgendeine Internetbubble das nicht feiert, ist es scheiße, es ist wirklich scheißegal, ne? Wenn ihr irgendwie Patagonia, Pata, wie auch immer diese Marke heißt, da tragen wollt, dann macht das halt so und dann fertig. So. Ja, und wenn ihr euch irgendwie.
Aber was war eigentlich nur mal dein genaues Problem mit dem Typen, der im Gras gesessen ist? Weil eigentlich passt es nicht zusammen, dass er Investmentbanker und Hedgefondsmanager in Salzburg in der Wiesn sitzt.
Du, ich weiß es auch nicht so genau. Also ich glaube nicht, dass es Investmentbanker war, das war auch so ein Studi-Typ. Und ich bei mir ist einfach nur, ich kann das nicht beschreiben und da bin ich auch wahrscheinlich sehr alleine, weil du bist ja auch so ein naturverbundener Typ, der sich gerne mal irgendwo hinlegt. und ich bin einfach, also mit mir, also Picknicken check ich noch so,
yeah.
Aber ich glaube, das ist einfach so mein Hot-Take. Ich check das nicht, es fühlt sich immer so alternativ an. Und ich glaube, das wird dadurch, dass ich aus Berlin komme und es gibt da so dieses Alternative.
Ja.
Ich meine alternativ jetzt wirklich im Sinne von ironisch, zynisch gemeint, ja. Mhm. Nicht wirklich alternativ sein. Und ich glaube, das ist bei mir, genau wie dieser Typ, der da auf der Street irgendwie mit seiner komischen Klangschale Musik gemacht hat und dann irgendwie Geld gesammelt hat für seinen Urlaub oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist dann, solche Leute meine ich. Ne?
Das ist auch ein Cringe-Moment. Das habe ich dir eh letztens erzählt. Ja. Also du hast mir erzählt von diesem Hang-Typen, weil so heißt dieses Instrument ja, diese Blechbüchse, wo man so draufklopft und dann kommen unterschiedliche Töne raus. Yes. Und meine Mama, wir sind letztens durch Wien gegangen und dann ist so ein Typ gewesen mit so einer Hang, also mit diesem Instrument. Ja. Und ja, sie ja. hat dann so gesagt, hey Tobi, das war doch was für die.
Ja, und recht hat sie, ich sehe dich da auch, Tobi.
Na, bitte.
Aber ich sehe dich halt eher auf einer Bank sitzen und nicht irgendwie mit so einem, der hat den Schild draußen gehabt, wo er so, ja, weißt du, ich dachte mal, es gibt ja so Leute, die machen dann so, ja, bitte Spende hier für Weed oder für Essen oder was auch immer, so, da manche sind ja auch lustig für ein Bier oder sind, manche wollen auch dann lustig sein oder sind da selbstironisch oder manche sind einfach bedürftig und brauchen's. Und der war einfach so dreist und hat einfach für seinen Urlaub, ja, und das fand ich halt crazy, weil ich wusste genau, die Klangschale, die du da hast, Alter, die hat genug Geld gekostet, dass du dir einen Urlaub leisten kannst. Aber egal, man steckt ja nicht drin in den Leuten. Aber auch für die Leute, damit die jetzt checken, das war 100% kein bedürftiger Mensch. Das ist, was ich meine.
Ja.
Das war auch so ein Typ, der hast du so, weißt du, wenn du so
Gesprächs... So spiritual fuckboy?
Ja, höchstens, ja. Und wenn du so Gesprächspuzzleteile aufschnappst und er war dann so... hat so einen Typ und dann, weil merkst du auch so, wenn sich so Leute treffen, der eine, der dann auch so, weißt du, der Typ, der so gern Gespräche führt, der sagt, ey, wow, ich geh da jetzt rüber und ich spreche den an, ey. Der hat so eine Aura.
The guy with zero social anxiety.
Ja, genau, der auch so, aber der das auch wirklich macht, damit andere es mitbekommen und Leute, ich bin so offen, weltoffen, ich gehe jetzt mal rüber und ich spreche den jetzt einfach an, ne? Also den Obdachlosen drüben, der wirklich kein Geld hat und irgendwie schläft und sich keine Dusche leisten kann, den spreche ich natürlich nicht an, ne? Aber den Typen, den spreche ich jetzt mal an, ey. Und
hey, weißt du, du musst einfach die Matrix überwinden.
Ja.
Wir stecken alle in diesen Schwingungen drin.
Das ist einfach nur ein Gefühl, weil es ist alles nur in deinem Kopf und die Idee, dass Leute nicht auf dem Boden sind.
Was soll passieren?
Ja, was soll sein, Mann?
Was soll passieren?
Hast du noch einen Euro für meinen Sardinienurlaub? Ja, egal. Weißt du, ich war jetzt letztes Jahr in Sylt und es gibt mir einfach den Ek mittlerweile. Weißt du, mein Dad hat mir damals die Reise bezahlt, aber jetzt denke ich mir, ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Also, wie sieht's aus? Hast du 2 oder 3 Euro für mich, oder? Ja. Aber ich möchte noch eine Sache zu deiner Verteidigung sagen und muss noch eingestehen, das wollte ich vorhin noch sagen.
Ja.
Wir haben ja drüber geredet gerade, über Dinge, die uns an Zeiten erinnern, wo wir zurückcringen.
Ja.
Aber das sind ja Sachen gewesen, wo wir damals schon wussten, diesen Cringe. Es gibt auch Dinge, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du erzählt hast, da weiß ich ja jetzt erst, dass es cringe war.
Ja.
Wegen Look. Und es gibt so ein Video von meinem darstellenden Spielunterricht aus der Schule, wo ich so Chucks anhatte.
Was sind Chucks?
Das waren diese komischen Skaterschuhe, die man damals anhatte, ohne Schnürsenkel.
Ah, so
dicke,
ja?
Sohle. Mhm. Mit einer, ich glaube, es war eine Skinny Jeans. Die war wirklich eng. Oder Röhrenjeans oder was auch immer. Also die war wirklich eng.
Ja, diese Slim-Fit-Röhrenjeans-Zeit, wo also Krocher waren und dann war das irgendwie toll, wenn das unten so ganz eng wird am Knöchel.
Damit man die Schuhe gut sieht.
Ja,
und so.
Ja.
Und dann hatte ich dazu ein wirklich auch zu kleines Hemd an. Es war einfach zu eng. Mhm. Alles war zu eng, was ich anhatte. Alles, was ich anhatte, war viel zu eng. Und hatte dazu noch so eine Skater-Emo-Frisur.
Mhm.
Und ich glaube, also es gibt wohl nichts von mir an Bild- und Videomaterial, was so cringe ist, wie das, was ich da anhatte und was ich da gemacht habe. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres von mir. Ich kann mir nichts vorstellen.
Ich würde das jetzt so gern sehen.
Ja, ich kann dir das auf jeden Fall nicht zeigen. Aber ich glaube, selbst wenn man mich irgendwie zufällig beim Onanieren gefilmt hätte, da würde ich mehr dazu stehen, sagen, als dieses Video. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Oh, das ist so unangenehm, weil wir auch so eine Shakespeare-Übung gemacht haben, weil da gab es dann so, damals haben wir so uns mit Shakespeare beschäftigt und dann haben wir dann für die Drei-Groschen-Oper geprobt und dann sollten wir so eine Impro machen, da gab es so bestimmte Körperhaltungen, die man dann eingenommen hat beim Theater und die sollten wir danach machen und dabei unseren Text sagen und das haben wir natürlich, weil wir Schüler waren, fanden wir das alle total lustig, aber es gibt ja nichts, was uncooler ist, in Wahrheit und cringiger, als Schüler, die denken, dass sie lustig oder cool sind. Das ist ja das Ding, diese Ironie, dass Leute denken, wenn sie heute so, ey, wir sind cool und die Alten und die Boomer, die sind alle so uncool. Nein, nein, nein. Ihr seid die Wacklinge. Ihr seid die Uncooler. Believe me. Ihr werdet aufwachen in 10 Jahren und zurückdenken, wie fucking cringe ihr seid. Und dann werden die 10 Jahre jünger sind als ihr, werden genau das Gleiche machen wie ihr. Und ihr werdet denken, ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen.
Ja. So. Und das lässt mich, finde ich, zu einem schönen Punkt kommen, weil cringe und after cringe in diesen zeitlichen Abfolgen, also wenn du dir an was erinnerst, was irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre her ist, dann ist eigentlich der After-Cringe ja ein Indikator für Wachstum.
Mhm.
Also du bist damals dafür gestanden und jetzt stehst nicht mehr dafür. Mhm. Also du hast dich verändert.
Ja, ja.
Im Ideal, also Wachstum vielleicht nicht. Du hast dich auf jeden Fall mal verändert. Ja, genau. Zum Guten oder zum Bösen. Aber in diesem, wenn du diese beiden Versionen von dir übereinander legst, dann zuckst du zusammen und das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass du dich verändert hast und im Idealfall ins Positive verändert hast und gewachsen bist. Und wenn das über so einen geringen Zeitraum ist, so gestern habe ich irgendwie gefailt mit der Interaktion mit irgendeiner Person, dann ist das ja allein nicht auch schon Wachstum.
Mhm. Ja, ich verstehe.
Du kommst schon drauf, es ist eine Möglichkeit, um dich weiterzuentwickeln. You're a better version of yourself now. Und wie sollte man denn draufkommen, wann nicht durch Ausprobieren?
Ein guter menschlicher Prozess, Character Building.
Ich weiß jetzt, dass ich weite Hosen brauche, die high-waisted sind und vielleicht in 15 Jahren denke ich mir, na Tobi, die enge, graue Jeans,
die sind's wieder,
die du damals angehabt hast.
Ja, siehst du, und bei mir ist genau das Gleiche. Ich hab jetzt, bei mir ist es keine Liebe, keine Gefühle mehr zeigen und einfach der Nonchalant-Typ sein. Und es wirkt, es funktioniert Wunder. Die Katze, die einfach immer wieder unabhängig ist.
Ja, und vielleicht wirst du trotzdem in ein paar Jahren wieder der Jack Darcy.
Ja.
Oder hast der Jack Darcy?
Mr. Darcy, ja.
Mr. Darcy.
Der hat keinen Vornamen. Der heißt aber nur Darcy.
Der hat keinen Vornamen. Okay. Vornamen sind cringe.
Nein, niemand kennt den Mann. Der ist, und er, also bei ihm auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ich 20 Jahre verheiratet bin, vielleicht komme ich dann zurück und zu dem Romance-Ding. Mal schauen.
Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ich muss unbedingt nur eine kleine Serienempfehlung aussprechen. Es ist schon eine ältere Serie.
Sehr gut.
Die heißt The Rehearsal. Okay. Und das erinnert mich ehrlich gesagt auch sehr an die ganze After-Cringe-Thematik, weil diese Serie ist so cringe. Also, wenn man das anschaut, das ist so extrem weird, aber es ist immer wieder, kommt ein Layer dazu, weil in dieser Serie The Rehearsal von Nathan Fielder auf HBO, findet man aber auch überall anders, wo es Serien gibt, geht es darum, dass Menschen, die vor einem komischen Gespräch oder vor irgendwas Angst haben, proben. Und sie probieren das dann mit einem anderen Schauspieler aus. Zum Beispiel in der ersten Folge geht es um einen Typen, der in so einem Debattierclub ist und eigentlich aber keinen Masterabschluss hat an der Uni.
Ja.
Also er hat das vorgegaukelt. Und diese Schuld lastet auf ihm, was ich eine sehr tolle Thematik finde eigentlich. Und dann probt er mit einem Schauspieler die ganze Zeit, wie er das sagen wird und so. Und
okay.
Und es geht immer wieder um dieses Selbstreferenzielle, dass man sich denkt, fuck, ich habe irgendwas falsch gesagt.
Ja.
Und um das zu verhindern, werde ich jetzt da die Situation extrem kontrollieren und das eben proben.
Ja.
Also große Empfehlung dafür, für alle, die im Aftercringe gefangen sind und deshalb jetzt irgendwie Kontrolle ausüben wollen auf ihr Leben. Ihr könnt euch ihr Leben nicht kontrollieren. Es wird immer wieder drauf aus, Irena, auf peinliche Situationen. Embrace it and live with it.
Ja, das ist ein tolles Schlusswort, würde ich sogar sagen, oder Tobi? Das war ein Banger-Schlusswort.
Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Rico, hast du vielleicht nur eine Aufgabe?
Yes, und zwar habe ich zwei Aufgaben. Erstens, Leute, kommentiert fleißig weiter und ich möchte eure most cringe Moments, die ihr mit uns teilen wollt, bitte in den Kommentaren lesen. Ich werde auch noch ein Video dazu machen, dass ich das bei Instagram, weil ich will das echt wissen. Ich finde das so ein cooles Thema. Ich meine aber wirklich most, also seid wirklich, wir sind neugierig. Ihr könnt da anonym bleiben, wenn ihr wollt oder so. Ihr könnt auch sagen, ach, das war nicht ich, das war meine beste Freundin Lola oder so. Aber es würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, wieder mal in die Offensive gehen. Wenn es eine Sache gibt, wo ihr aktiv wisst, die ist cringe. Das heißt, eine engere graue Hose anziehen. Ja? Oder einen cringing Liebesbrief schreiben. Ja, ja?
Do it.
Attacke, mach, do it again.
Sind wir jetzt die Spiritual Fuckboys, die sagen, hey, geh einfach hin, mach das.
Geh einfach, ja, einfach mal eine Klangschale kaufen und dann für den Urlaub. Ja, das sind jetzt wir.
Ja. Oder zieht euch ein Patagonia-Gilet auf
und setzt euch ins Grau. Wenn ihr es euch leisten könnt, wohlgemerkt, ja?
Ja. Okay, ihr Lieben.
Na gut, Freunde, das war eine richtig geile Folge, Tobi.
Danke dir für deine Offenheit und habt eine schöne Woche, ihr Lieben.
Bussi.
Baba.